Der Klimawandel bringe hohe Einbußen beim Wirtschaftswachstum, koste die deutsche Wirtschaft vermutlich mehrere tausend Milliarden Euro. Die Folgen der Erderwärmung lasse Energie- und Schadenkosten auf bis zu 3 Billionen Euro steigen. Das DEW hat dies mit Hilfe einer Simulation vorausgesagt und meint die Zeit bis 2050 und darüber hinaus. Hochwasser, Waldbrände, Stürme und Dürreperioden würden auch Deutschland heimsuchen und seien im Grunde nicht mehr aufzuhalten. Das Ganze geschah gestern. Ist das nun eine Zustandsbeschreibung oder handelt es sich um Angstmacherei? Vielleicht auch eine Vorlage für den heute Nachmittag in Potsdam beginnenden G8-Umweltgipfel. Professor Hans-Joachim Schellnhuber ist der Direktor des Instituts für Klimafolgenforschung in Potsdam, berät die Bundesregierung, insbesondere auch die Bundeskanzlerin, unter anderem in Vorbereitung der G8-Treffen, ist nun am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Professor Schellnhuber.
Guten Morgen.
Hat das DEW mit seiner Simulation und den Schlussfolgerungen recht?
Das DEW hat in einem begrenzten Umfang Daten zur Verfügung, mit denen sich solche Projektionen durchführen lassen. Genau genommen ist es so, dass wir alle, also die gesamte Wissenschaft, noch ein wenig im Dunkeln tappen, wenn es darum geht, die genauen Schäden abzuschätzen, die wir zu erwarten haben unter verschiedenen Klimaänderungsszenarien. Sie dürfen natürlich Folgendes nicht außer Acht lassen. Die Zukunft ist ja nicht fest vorgegeben. Sie hängt davon ab, wie wir uns entschließen, Klimaschutzpolitik zu betreiben und wie viel CO2 zum Beispiel wir emittieren wollen. Das DEW spannt einen Fächer von verschiedenen Projektionen auf und sagt, bei Business as usual, wenn wir also so weitermachen wie bisher, ohne Klimaschutz, ohne Energiesicherheit und so weiter, dann können Schäden in dieser Größenordnung entstehen. Das sind aber relativ weiche Zahlen, aber allein die Möglichkeit, die schiere Möglichkeit, dass man das nicht ausschließen kann, ist ja schon ausreichend, um alle Warnsignale angehen zu lassen.
Welche Klimaveränderungen und Schäden sehen Sie denn auf uns zukommen?
Ja, ich unterscheide generell zwischen zwei Kategorien von Änderungen. Es gibt, was wir die graduellen Veränderungen nennen. Also es wird wärmer, es gibt weniger Niederschlag, zum Beispiel in Ostdeutschland. Dann leidet natürlich letztendlich der landwirtschaftliche Ertrag etwa, die Wasserwirtschaft, die Wälder müssen umgebaut werden und, und. Das sind Schäden, die kann man einigermaßen gut berechnen und da zeigen auch wiederum alle Signale, dass vor allem in unseren gemäßigten Breiten die Verluste für die Volkswirtschaft groß sein werden. Nicht dramatisch, aber groß. Was aber hinzukommen natürlich auch Schädigungen von Mensch und Kultur. Es wird mehr Hitzewellen geben und die werden natürlich dann zusätzliche Menschenleben kosten. Was mir aber wirklich Sorgen macht als Physiker und Systemwissenschaftler, das sind die sogenannten abrupten Veränderungen, die wir erwarten. Dass nämlich große Komponenten im System Erde umkippen könnten. Der Amazonas-Urwald, der indische Monsun, das grönländische Eisschild könnte abschmelzen. Das würde wahrscheinlich geschehen, wenn wir Business as usual betreiben. Und dann kriegen sie richtig große Effekte, richtig große Schäden für Mensch, für Natur, für Kultur. Und das müssen wir auf jeden Fall versuchen auszuschließen.
Sie haben es schon gesagt, die richtige Klimaschutzpolitik ist entscheidend. Die G8-Umweltminister treffen sich ab heute in Potsdam. Das G8-Gipfeltreffen in Heiligendamm steht an in ein paar Wochen. Wie kann es gelingen, einen Weltenergiedialog erfolgreich zu beginnen?
Naja, wir haben ja gerade gesehen in Brüssel letzte Woche, wie Klimapolitik auch erfolgreich sein kann. Man hat zum Teil versucht, an diesen Ergebnissen herumzumäkeln. Für mich ist das ein historischer Schritt nach vorne. Das will ich hier nochmal betonen. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Entscheidung, die es seit dem Kyoto-Protokoll gab. Vielleicht sogar eine wichtigere. Nun wird es richtig schwierig für die Politik, vor allem für die deutsche Präsidentschaft von G8, weil jetzt kommen die Amerikaner, die Kanadier mit ins Spiel. Die Japaner in diesem Fall. Und beim G8-Gipfel müsste im Prinzip beschlossen werden, müsste vereinbart werden in Heiligendamm, dass die gesamte Menschheit versucht, die globale Erwärmung auf höchstens 2 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Dann nämlich würde nicht gesichert sein, aber eine hohe Wahrscheinlichkeit sein, dass die großen Effekte, die großen Unfälle im System, die ich Ihnen vorhin kurz angedeutet habe, dass die nicht passieren würden. Das ist eine wirkliche Menschheitsaufgabe. Aber wenn wir auf 2 Grad begrenzen, dann müssen wir jetzt in die Gänge kommen und dann müssen wir wirklich dramatische Klimaschutzanstrengungen durchführen. Und im Augenblick ist es so, das ist das Ziel der Europäischen Union, aber die Amerikaner, die Kanadier, die Australier und so weiter sind beileibe nicht an Bord, nicht? Und das ist die große Herausforderung. Und wenn das nicht bald geschieht, dann sehe ich allerdings auch die Zukunft relativ düster.
Wie können wir die USA beispielsweise, China, aber Indien auch an Bord holen?
Naja, es gibt eine Doppelantwort. Die USA können wir nur an Bord holen, indem wir ihnen vor Augen führen, immer wieder, dass sie selbst der größte Verschmutzer der Erdatmosphäre sind, das reichste Land der Erde und dass sie im Grunde genommen auf Kosten anderer leben und ihren Wohlstand genießen. Und ich bin sicher, dass die USA, ich kenne nun die Diskussion dort sehr, sehr gut, ich bin sicher, dass die USA nach der nächsten Präsidentschaftswahl bereit sind, wieder in eine Klimaschutzpartnerschaft mit Europa einzutreten. China und Indien und die anderen Schwellenländer werden sich so lange zurücklehnen und sagen, das ist jetzt eure Aufgabe, solange die USA nicht an Bord sind. Insofern ist die logische Konsequenz ganz einfach, erst die USA überzeugen und dann mit China und Indien verhandeln und in eine Partnerschaft eintreten.
Was halten Sie von Sparappellen an das Umweltgewissen jedes Einzelnen hier in Deutschland? Ich nenne mal nur Beispiele, Verbote von Standby-Geräten, von herkömmlichen Glühlampen, von Fehlfliegerei, Ratschlägen zu laufen, statt Autos zu fahren, 3-Liter-Autos zu kaufen. Bringt das was?
In der Summe bringt es was, aber wir müssen wirklich unterscheiden zwischen 2 Aspekten. Das eine ist, das persönliche Verhalten kann natürlich dazu beitragen, um den Klimaschutz voranzubringen. Es geht aber vor allem darum, perverse Effekte zu verhindern, nicht? Ich kenne eine Familie in London, die lebt in Mallorca und der Ernährer der Familie, in Anführungszeichen, fliegt jeden Morgen von Mallorca nach London in die City, um dort seinem Beruf nachzugehen. Ne? Das ist absurd, das ist pervers. Sowas muss zumindest einen sehr hohen Preis haben in Zukunft. Aber die eigentlichen Wege zum Klimaschutz sind letztendlich Innovation, dass wir nämlich im Prinzip unsere gesamte Industriegesellschaft auf erneuerbare Energien umstellen bis Ende des Jahrhunderts. Aber da müssen wir große Schritte schon bald tun. Und das ist nichts weniger als eine dritte industrielle Revolution, so wie eben um 1750 Kohle eben zum Lebenssaft der neuen Industriegesellschaft wurde. So muss eben jetzt eine Energiewende herbeigeführt werden. Und da muss der Konsument, der Wähler natürlich mitmachen. Aber diese vielen individuellen Maßnahmen, die Sie ansprechen, die sind eben einfach nur eine willkommene Hilfe. Aber entscheidende Impulse müssen von der Innovation ausgehen.
Und also auch von der Wirtschaft, von der Industrie. Ist die deutsche Wirtschaft, ist die deutsche Industrie auf dem richtigen Stand?
Die Wirtschaft ist in Teilen wirklich aufgewacht. Also ich spüre das also mit Macht in den letzten Monaten, dass eben große Teile der Industrie bereit sind, diesen neuen Herausforderungen ins Auge zu sehen. Zum Beispiel werde ich am Freitag vortragen bei einer Gruppe, die heißt Deutsche Unternehmer für Klimaschutz, wo sehr viele wichtige Firmen dabei sind und die dieses 2-Grad-Ziel zum Beispiel vollkommen unterstützen. Und auch letzte Woche in Brüssel hatte ich vorher noch ein Treffen mit verschiedenen Industrievertretern, bevor eben der Frühjahrsgipfel gestartet wurde. Und da haben Teile der Wirtschaft eben noch mehr versichert, dass sie voll hinter der Politik von Frau Merkel und Barroso stehen. Also ich sehe hier Bewegung, aber natürlich geht das nicht homogen. Es wird Gewinner und Verlierer geben, wenn eben diese neue industrielle Revolution in Gang kommt und manche natürlich graben sich lieber in eine Verteidigungshaltung ein.
Professor Hans-Joachim Schellenhuber, Direktor des Instituts für Klimafolgenforschung in Potsdam und wissenschaftlicher Berater der Bundeskanzlerin. Herr Professor Schellenhuber, besten Dank für das Gespräch.
Gern geschehen.
Ja, guten Morgen.
Herr Professor Schellenhuber, US-Präsident Bush hat also diese Gegenoffensive eingeleitet. Er hat vorgeschlagen, dass sich die 15 schlimmsten Klimasünder bis zum kommenden Jahr auf Klimaziele einigen. Ist das ernst gemeint?
Ja, es ist sicherlich ernst gemeint, sonst würde das nicht mit im Grunde genommen sehr großen Aufwand in Washington an die Öffentlichkeit gebracht worden. Ich denke, es ist ein wichtiger Schritt, allerdings ein Schritt schräg nach vorne, wenn man die Interpretation sorgfältig durchführt. Er geht noch nicht genau in die Richtung, wie in Deutschland, Europa die Bundeskanzlerin gerne haben wollte, aber es ist eine gute Ausgangsposition, um endlich ein Klimaschutzpaket auf den Tisch zu legen, das dem Klima wirklich hilft.
Ja, befürchten Sie denn nicht, wie Bundesumweltminister Gabriel, dass das eigentlich nur dazu dient, Zeit zu gewinnen?
Nee, das denke ich nicht. Die amerikanische Position war bis vor kurzem relativ verfestigt. Im Grunde genommen könnte die Regierung im Weißen Haus einfach auf stur schalten. Es gibt keine Möglichkeit, dass Europa hier die Blockade in irgendeiner Weise von sich aus aufbrechen würde. Es ist ganz sicherlich so, dass der innere Druck, aber auch der äußere Druck dazu geführt hat, dass man in den USA klar erkannt hat, man steht vor der Verantwortung für diesen Planeten. Man ist der größte Klimasünder weltweit. Man muss sich bewegen. Übrigens sehen Sie ähnliche Zeichen auch in anderen Ländern. Also das Eis schmilzt jetzt auch in der Klimadiplomatie. Australien hat gerade angekündigt, einen Emissionshandel durchführen zu wollen. Vielleicht sollte ich auch Folgendes noch sagen, weil oft über die Erfolgsaussichten und was kann Heiligendamm überhaupt bringen, spekuliert wird gerade in den Medien. Man muss sehen, welche Messlatte aufliegt. Wenn selbst die konservative Regierung in Washington einen substanziellen Schritt nach vorne machen würde, hier im Klimabereich, dann ist das eben mehr, als wenn zum Beispiel Al Gore jetzt gerade Präsident wäre. Also man sollte diese Sachen, die man erreicht hat, nicht kleinreden.
Die USA tun sich ja traditionell schwer damit, sich von der UN etwas sagen zu lassen. Nun betonen alle Europäer, dass die Klimaschutzpolitik gerade unter der Führung der Vereinten Nationen stehen müsse. Ich möchte Sie fragen, nützt es denn nicht mehr, wenn die 15 schlimmsten Klimasünder, so wie Amerika das will, die Dinge in die Hand nehmen, statt das alles der UNO zu überlassen?
Naja, zwei Dinge. Zunächst einmal sind, wenn von 15 Staaten gesprochen wird, wahrscheinlich ist Australien und Südkorea noch gemeint, 13 dieser Länder sitzen ja schon am Tisch in Heiligendamm. Insofern, wenn die Initiative ernst gemeint wird, ich denke, das ist sie, dann kann man in Heiligendamm ja schon die Probe aufs Exempel machen. Man kann sich ja weitgehend schon verständigen auf einem Prozess. Aber warum legt gerade Deutschland so viel Wert auf den Prozess der Vereinten Nationen? Nun, wir spötteln ja gelegentlich über die alte Tante UNO und sind nicht so ganz sicher, ob da wirklich viel kraftvolle Politik gemacht wird. Aber wenn wir genau überlegen, wenn es wirklich um die großen Dinge geht, wie Krieg und Frieden, Leben und Tod, Flüchtlinge, Hunger, Seuchen, Bekämpfung und dergleichen, dann finden alle wichtigen Prozesse wirklich im Rahmen der Vereinten Nationen statt. Und das Klimathema ist nun mal genau ein Thema, das in diese Kategorie gehört. Es ist viel zu wichtig, als dass man es außerhalb der Vereinten Nationen abhandeln könnte.
Also für Sie ist der Kyoto-Fahrplan erfolgreich bislang?
Ach, Kyoto, wissen Sie, alles fixiert sich auf Kyoto. Kyoto war ein relativ schwaches Abkommen mit vielen Fehlern, das dem Klima relativ wenig dienen würde, selbst wenn es komplett umgesetzt würde. Es war eigentlich einfach nur ein kleines Warmlaufen für ein multilaterales, internationales Abkommen, das tatsächlich dem Klima dient. Was klar ist, und ich glaube, da verweigert sich niemand mehr, ist, dass nach 2012 wir ein kraftvolles Klimaschutzregime brauchen. Das ist in dieser Deutlichkeit eben von den amerikanischen Politikern angesprochen worden. Übrigens, was ganz untergegangen ist, zum ersten Mal hat Präsident Bush in den Mund genommen das Wort, wir brauchen ein globales Ziel, eine globale Orientierung, langfristig. Ein Wort, das quasi fast wie eine obszöne Vokabel vorher in der Bush-Administration behandelt worden ist. Also da ist tatsächlich Bewegung.
Herr Professor Schellnhuber, globales Ziel, wie wichtig ist denn, dass dieses Ziel maximal plus 2 Grad bis zum Jahr 2050 in den Dokumenten in Heiligendamm auftaucht?
Ja, zunächst mal bin ich froh, dass Sie es noch mehr ansprechen, weil ich muss korrigieren, das Ziel, das europäische Klimaschutzziel ist, die globale Erwärmung generell auf 2 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau, also seit 1750 gewissermaßen, seit Beginn der industriellen Revolution zu begrenzen, bis 2050 um 2 Grad zu begrenzen, das wäre relativ einfach. Das heißt, für immer gewissermaßen, wir wollen auf keinen Fall diese Linie überschreiten. Und das ist deswegen wichtig, weil es die Summe der wissenschaftlichen Einsichten einfach widerspiegelt, wenn wir jenseits dieses Bereichs operieren, dann in einem Gelände, wo wir schwere, unbeherrschbare und negative Auswirkungen auf Natur und Gesellschaft nicht mehr ausschließen können. Nun, wenn das in dem Schlussdokument stehen würde, als eine Einigung der G8-Länder, dann wäre es fast zu schön, um wahr zu sein. Es würde nämlich bedeuten, dass wir in der Tat genau den Rahmen für die internationale Klimapolitik hätten, den die Wissenschaft einfordert. So schnell gehen politische Prozesse in der Regel nicht, aber es lohnt sich, für dieses Ziel zu kämpfen. Im Übrigen eine Reduktion der Emissionen global um 50% bis 2050 würde in etwa demselben Ziel entsprechen. Und da ist es möglich, dass wir in der Formulierung wirklich ein Stück weiterkommen.
Was, wenn es nicht auftaucht im Dokument?
Dann müsste zumindest eine Formulierung entstehen, wiederum hypothetische Fragen. Ich glaube, Tony Blair hat ja gestern auch gesagt, er hat gelernt als Premierminister, man soll nie auf hypothetische Fragen antworten in diesem Sinn, aber ich tue es jetzt dennoch.
Sie sind ja auch nicht der britische Premierminister.
Danke. Genau. Was in Heiligendamm auf keinen Fall passieren darf, ist, dass gewisse rote Linien überschritten werden in diesem Sinn. Es darf keine Blockade geben im Schlussdokument, die ausschließt, dass eben dieses extrem wichtige, alles überragende Ziel, Begrenzung der globalen Erwärmung, dass das in irgendeiner Weise kompromittiert wird. Also möglicherweise müssen wir eben noch eine Warteschleife drehen. Vielleicht muss man noch 1-2 Jahre abwarten, aber dann wird dieses Ziel erscheinen, ja, in der internationalen Gemeinschaft.
Professor Hans-Joachim Schellnhuber, wir müssen zum Ende kommen. Ich danke Ihnen herzlich. Das war ein Gespräch mit Professor Schellnhuber, dem Leiter des Instituts für Klimaforschung.
Die Verhandlungen der UNO-Klimakonferenz auf Bali haben sich zugespitzt auf die Frage der Emissionsziele und auf einen ausdrücklichen Bezug auf die Erkenntnisse des Weltklimarates. Hören wir aus Bali. Es gibt verschiedene Vorschläge, die der Europäischen Union, die wir kennen, inzwischen auch ein Kompromisspapier Indonesiens. Wir erreichen bei einem Zwischenstopp in Frankfurt am Main aus Bali kommend auf dem Weg nach Hause sozusagen den Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und Berater der Bundesregierung, Professor Hans-Joachim Schellnhuber. Guten Morgen, Herr Schellnhuber.
Guten Morgen.
Wie kommen Sie denn heim aus Bali? Zufrieden oder unzufrieden?
Ja, die Situation ist noch nicht geklärt und die Situation ist auch sehr schwer zu lesen. Es gibt Teilfortschritte, aber der große Durchbruch, den der UN-Generalsekretär gefordert hat, der ist noch nicht zu erkennen.
Woran liegt das?
Ja, zunächst einmal sollte ich das Positive sagen. Es ist so, dass Deutschland ein ausgezeichnetes Bild abgibt, auch insbesondere der Minister. Die deutschen Vorschläge werden mit großem Interesse aufgenommen. Es gab großen Rückhalt, Beifall und so weiter. Aber es ist eben eine außerordentlich schwierige Lage und da muss man auch wirklich die reale Situation anerkennen. Ich gebe Ihnen ein einziges Beispiel dazu. Wenn ein Zielkorridor, nämlich Industrieländer sollen bis 2020 ihre Emissionen um 25-40% reduzieren, was die Wissenschaft fordert, wenn das zum Beispiel für die USA bindend werden sollte im Jahr 2009, wenn die Verhandlungen dann abgeschlossen sind, dann heißt das, dass die USA innerhalb von 10 Jahren etwa 50% reduzieren müssen, weil sie seit Kyoto schon wieder um 25% zugelegt haben. Das heißt, die Länder erkennen jetzt, es geht ans Eingemachte, es wird wirklich ernst. Und Versprechungen, die man jetzt macht, die muss man einhalten. Während 1997, wie das Kyoto-Protokoll verabschiedet wurde, da hat man ein bisschen noch in einer Traumwelt gelebt, nicht? Man war sich nicht so ganz sicher, ob die Wissenschaft wirklich erhärten würde, dass der Klimawandel ein so großes Problem ist, wie wir das heute wissen.
Und wenn das so ist, Herr Professor Schellnhuber, haben die USA ja vielleicht sogar recht mit ihrer Haltung, sich jetzt nicht festzulegen, sondern erst im Laufe der nächsten beiden Jahre, im Laufe von Verhandlungen.
Ja, auch in 2 Jahren wird die Situation für die nicht günstiger aussehen. Es ist eher so, dass man einfach noch ein wenig die Augen verschließen möchte vor der Dramatik, die auf einen zukommt. Auch in 2 Jahren wird sich nichts daran ändern, dass weltweit die Emissionen bis zur Mitte des Jahrhunderts um über 50% reduziert werden müssen, wenn wir einen wirklich gefährlichen, unbeherrschbaren Klimawandel vermeiden wollen. Und da kann natürlich der größte Verschmutzer der Erdatmosphäre, die USA, nicht daneben stehen. Die nächste Regierung wird sich damit auseinandersetzen müssen. Es ist ein wenig so, dass man eben aus dem Traum aufwacht, aber noch ein bisschen weiter träumen möchte. Und es ist verständlich, dass jedes Land, das gilt nicht nur für die USA, es gilt auch für Japan etwa, dass man sagt, wir müssen jetzt einfach mal sehen, was können wir überhaupt schaffen, während die EU, das ist natürlich hervorzuheben, die hat ihre Hausaufgaben dieses Jahr gemacht und die geht mit einem glaubwürdigen Paket in das Ganze hinein.
Aber was nutzt das glaubwürdige Paket, wenn es mit den anderen gemeinsam nicht umsetzbar ist?
Naja, ich denke, dass ein Land nach dem anderen sich anschließen wird. Wir haben ja Australien, die auch noch relativ behutsam verhandeln, aber doch wissen, und das weiß ich aus besten Quellen, die sich einem ehrgeizigen Klimaschutzregime anschließen werden. Es gibt andere Länder wie Norwegen, die sich jetzt sehr stark auftreten. Übrigens auch viele Entwicklungsländer unterstützen die europäische Position. Früher noch haben die sich hinter China versteckt, inzwischen sprechen die selbstbewusst für sich selbst. Also ich sehe schon eine große Dynamik. Die Frage wird aber sein, ob wir in diesem Jahr, also bei diesem Bali-Fahrplan, schon die richtigen Zielkorridore bekommen. Und die Welt geht nicht unter, wenn wir das dieses Jahr nicht bekommen. Aber die Wissenschaft hat so stark agiert und die Erkenntnisse sind so überzeugend, dass man natürlich sich wünschen würde, den Schwung dieses Jahres jetzt schon mitzunehmen. Ne? Jedes Jahr an Verhandlungszeit, das wir verlieren, macht die Sache nicht einfacher.
Herr Professor Schellnhuber, Entwicklungsländer haben Sie genannt. Indien insbesondere hat gestern schon darauf hingewiesen, dass man unterscheiden müsse bei den Emissionszielen zwischen Industrienationen und den übrigen Ländern, die Nachholbedarf hätten. Ist das ein Weg, den man gehen kann?
Nee, ist eine alte Forderung. Ich meine, die Bundeskanzlerin selbst hat ja im Grunde genommen hier die Brücke gefunden, übrigens im Gespräch mit Singh, dem indischen Premier, dass man nämlich langfristig gleiche Emissionsrechte für jeden Menschen auf diesem Planeten anstreben will. Und dann wäre Indien ziemlich gut bedient. Also das ist die Brücke, über die man gehen kann. Das wird im Augenblick noch nicht diskutiert auf Bali, also wenn dann nur sozusagen in Unterströmungen. Es gibt sehr wohl die Möglichkeit, die Entwicklungsländer mit an Bord zu nehmen. Wir haben das sogar durchgerechnet, wie das konkret aussehen würde. Es ist nur so, dass im Augenblick noch die Industrieländer, die müssen jetzt eine sehr viel größere Leistung erbringen, weil sie die Atmosphäre seit langer Zeit als Mülldeponie verwendet haben. Und wissen Sie, da wird dann immer gesprochen von der Vorleistung der Industrieländer. Da ist es eine Nachleistung. Wir müssen jetzt endlich der Verantwortung gerecht werden, die wir uns aufgeladen haben. Also insofern habe ich eine gewisse Sympathie für den indischen Standpunkt, aber es gibt sehr wohl über den Vorschlag der Kanzlerin eine Brücke, über die man sie an unser Ufer holen kann.
Über Russland haben wir noch nicht gesprochen. Russland hat keine nationale Klimastrategie. Wie kann das Land dann einer internationalen zustimmen?
Russland ist schwer zu durchschauen und ich glaube auch, dass man in Russland selbst sich nicht im Klaren ist, wohin man eigentlich will. Man ist in einer Sondersituation. Man verfügt über große fossile Brennstoffreserven, insbesondere Gas. Wir hängen ja in Deutschland weitgehend vom russischen Gas ab. Man hat Erdöl, man hat Kohle und man erwartet, dass man vom Klimawandel im beschränkten Umfang sogar profitieren wird. Was die Russen allerdings auch wissen, ist, dass wenn man deutlich über die 2-Grad-Marke hinausschießt, die Europäische Union vorgegeben hat, dann wird man auch selber leiden. Und insofern ist man unschlüssig in Russland, wie man sich positionieren will. Es gibt zum Teil konstruktive Vorschläge, zum Teil destruktive, nicht? Und es wird jetzt notwendig sein, das Konstruktive besonders herauszuholen.
Herr Professor Schellnhuber, Sie haben eingangs unseres Gesprächs Bundesumweltminister Gabriel gelobt, das, was er dort tut auf Bali. Ich habe da dennoch eine Frage. Er hat gesagt, wenn es kein Bali-Mandat mit Zielen gäbe, werde die EU an den von Washington initiierten Klimatreffen der großen Volkswirtschaften nicht teilnehmen. Ist das wirklich so klug, sich einem solchen Gespräch zu verweigern?
Was heißt einem Gespräch verweigern? Ich meine, es ist völlig klar, dass diese Initiative der Amerikaner zunächst einmal der Versuch ist, selbst wieder die Initiative zu ergreifen. Aber es ist gleichzeitig auch ein Versuch, den Prozess im Rahmen der Vereinten Nationen zu schwächen. Es kann nicht im Interesse sein, Deutschlands die Vereinten Nationen zu schwächen, nicht? Und wenn es ihm darum geht zu entscheiden, ist der Prozess unter dem Dach der Vereinten Nationen der entscheidende oder der außerhalb, dann liegt es doch nahe, dass man sagt, dann entscheiden wir uns für das Erstere in diesem Fall. Ich denke, man kann darüber diskutieren, wie konziliant man sich ausdrückt. Aber ich glaube auch, ich meine, in diesem Jahr stehen wir wirklich an einem historischen Wendepunkt. Das kann ich als Wissenschaftler nur betonen in diesem Fall, nicht? Wir haben ja nun Studien über Studien vorgelegt. Da ist es vielleicht auch mal notwendig, nicht nur mit Samtstimme zu sprechen, sondern mal auch eine klare Botschaft zu formulieren. Und Deutschland kann wirklich mit Selbstvertrauen herangehen. Und es ist auch so, dass Deutschland im Rahmen der EU, die übrigens hervorragend funktioniert, auch die Koordinierung, Deutschland natürlich eine leitende Stimme hat. Insofern habe ich persönlich Sympathie für Gabriel, ob das Ganze dann diplomatisch der beste Weg war, nicht? Das sieht man immer erst hinterher.
Professor Hans-Joachim Schellenhuber, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und Regierungsberater, auf dem Weg von Bali nach Hause nach Potsdam. Schönen Dank für das Gespräch, Herr Professor Schellenhuber.
Bitte schön.
Morgen. Zunächst einmal, die ein oder andere kritische Passage ist mindestens in der Kurzfassung gestrichen. Was halten Sie als Wissenschaftler von solchen politischen Begehren?
Ja, zunächst einmal muss man sagen, dass vor allem Saudi-Arabien versucht hat, den Bericht deutlich zu verwässern. Und das ist sicherlich beklagenswert. Zunächst einmal muss man sagen, was übrig bleibt, ist immer noch in jeder Hinsicht erschreckend. Und es stockt einem zum Teil der Atem, wenn man genau hineinzieht, welche Prognosen gemacht werden. Und ich kann das im Einzelnen noch erläutern. Aber zunächst einmal zum Bericht insgesamt. Der IPCC, wie er so umständlich heißt, ist nun mal ein Unternehmen, das die Wissenschaft mit der Politik zusammenzubringt, um sich über sämtliche Daten zu beugen, die die Wissenschaft erzeugt hat, und daraus einen Schluss zu ziehen. Und solange man dieses Format beibehält, muss man damit rechnen, dass aus politischen Interessen wissenschaftliche Einsichten verwässert werden.
Da kommen wir gleich nochmal drauf. In der Tat wollen wir uns zunächst dem Bericht selbst widmen. Zunächst einmal, eine der Kernthesen ist ja, dass vor allen Dingen die ärmeren Länder den Preis zahlen werden für das, was überwiegend wir hier im Westen anrichten. Ist das eine der wesentlichen Ergebnisse für Sie?
Das ist ein wesentliches Ergebnis. Es steht ja in diesem Bericht nicht wirklich was Neues drinnen, sondern es wird zusammengefasst, was in Tausenden von Publikationen und Zehntausenden von Messreihen und Studien herausgefunden worden ist. In der Tat zeichnet sich immer deutlicher ab, dass genau diejenigen Länder, die am wenigsten beitragen zur globalen Erwärmung, zum Klimawandel, am meisten betroffen sein werden. Zunächst einmal deswegen, weil diese Länder gar nicht das Geld besitzen, um in großem Umfang fossile Energien zu kaufen und zu verbrauchen. Und zweitens, weil sie eben kaum Anpassungsmöglichkeiten haben, so wie der reiche Westen. Wir denken natürlich darüber nach, wenn der Meeresspiegel ansteigt, um vielleicht einen Meter bis Ende dieses Jahrhunderts, dann bauen wir eben bessere Deichanlagen. So was ist für die Malediven undenkbar.
Dann lassen Sie uns zunächst auf das kommen, was an Konsequenzen zum Beispiel in Westeuropa oder auch in Deutschland gezogen werden kann. Ganz konkret, Flugzeugverkehr, darüber wird diskutiert. Ist das wirklich etwas, was Sie auch in den Fokus stellen würden?
Es ist im Augenblick die Zeit der politischen Symbole, nicht? Wenn man vor der Größe einer solchen Herausforderung steht, wenn man weiß, es ist wirklich dramatisch und bleibt nicht sehr viel Zeit, um zu steuern, dann greift man natürlich nach allen möglichen, fast verzweifelt nach allen möglichen Abhilfemaßnahmen, und es steht gewissermaßen dann jede Woche ein anderer Sektor oder eine andere Verhaltensweise am Pranger. Das ist berechtigt, dass man darauf eingeht. Es ist meiner Ansicht nach skandalös, dass der Flugverkehr nach wie vor nicht in eine entsprechende Besteuerung einbezogen wird. Aber der Flugverkehr alleine trägt nur in einem gewissen Umfang zur Erderwärmung bei. Er ist wichtig
Viel wichtiger ist, dass wir grundsätzlich unsere Energiesysteme umstellen in diesem Jahrhundert. Also es ist eine sehr viel größere Aufgabe, die wir bewältigen müssen, um den Klimawandel in einem beherrschbaren Rahmen zu halten.
Um auf die Energiepolitik einzugehen, da wird allerdings auch häufig so diskutiert, dass es Sie da vermutlich schrecken muss, wenn wir dann über Kohlekraftwerke und mögliche Maßnahmen diskutieren, CO2 abzuscheiden. Da steht dann immer noch die Kostendiskussion im Vordergrund. Können Sie das als Wissenschaftler nachvollziehen?
Ja, wir führen ja gerade Kosten-Nutzen-Analysen durch. Die Wirtschaftswissenschaften gehören ja ganz deutlich und als integraler Teil zum Klimabericht dazu. Es sind genau Kosten-Nutzen-Analysen, die uns alarmieren und die uns deutlich machen, dass wir umsteuern müssen. Das Problem ist wie immer der Unterschied zwischen einer betriebswirtschaftlichen und einer volkswirtschaftlichen Überlegung. Als Betriebswirt müssen Sie bestimmte Dinge für Ihr kleines Unternehmen durchführen, um eben im nächsten Jahr noch zu Gewinn zu machen. Wenn aber insgesamt durch viele solche Entscheidungen die Volkswirtschaft zugrunde geht, dann stehen sie am Schluss auch mit leeren Händen da.
Jetzt gibt es solche Institute wie das Institut für Geowissenschaften, die auch für Herrn Gloß, den Wirtschaftsminister, arbeiten. Die bestreiten ja immer noch den Klimawandel. Bundesumweltminister Sigmar Gabriel sagt dazu, das ist sowas wie wissenschaftlicher Vandalismus. Kann man das so bezeichnen?
Oh, Herr Gabriel muss sich seine Metaphern selbst aussuchen, das muss ich nicht unbedingt kommentieren in diesem Fall. Tatsache ist einfach die, dass Institute, wie das Sie genannt haben, in der seriösen wissenschaftlichen Debatte zu den Ursachen des Klimawandels und insbesondere zu seinen Folgen überhaupt keine Rolle spielen. Das sind eher randständige Erscheinungen. Diese Kollegen haben sehr gute Expertise in vielen Bereichen, aber sie sollten sich darauf auch konzentrieren.
Ein letztes Stichwort, gerade weil wir vor Ostern sind, da hören wir dann hin und wieder, die Osterfeuer seien nun auch problematisch. Was sagt der Klimaforscher zu solchen? Ja, sind das möglicherweise Irritationen oder Irrungen?
Ja, ich habe es gelesen und habe geschmunzelt. Ich habe mich nicht einmal geärgert darüber. Es ist das, was wir vorhin sagten. Es ist die Zeit der Symbole. Statt eine große Aufgabe kraftvoll entschlossen anzugehen, verliert man sich in fast skurrilen Randdiskussionen. Ja, das ist das. Die Feinstaubdebatte der Osterfeuer, das ist kein Problem, was hunderte von Millionen Menschen, insbesondere in den Entwicklungsländern, bedroht. Im Grunde genommen verlieren wir Zeit damit, uns mit diesen Absurditäten zu befassen. Ich habe einmal dieses Wort auch in Gegenwart der Bundeskanzlerin ins Spiel gebracht. Im Englischen nennt man das Rearranging the Deck Chairs on the Titanic, also die Liegestühle auf dem Deck der Titanic umarrangieren. Und so kommt es mir eben vor, wir müssen die Titanic in ihrem Kurs auf einen neuen Kurs bringen, wir müssen eine Richtungsentscheidung treffen. Und das Umarrangieren der Liegestühle, das sollten wir anderen überlassen.
International hat sich die deutsche Kanzlerin bereits einen Namen gemacht als Vorkämpferin für den weltweiten Klimaschutz. Doch schon auf nationaler Ebene geraten die ehrgeizigen Pläne, letztes Jahr im August auf Schloss Meseberg beschlossen, ins Stocken. Denn vieles kam im Gesetzgebungsverfahren unter die Räder. Gestern beschäftigte sich der Umweltausschuss des Bundestages mit der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, einem wichtigen Baustein des Klimapakets. Heute eröffnet Umweltminister Gabriel zusammen mit dem Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung eine große Konferenz zur nachhaltigen Entwicklung in Europa. Der Wissenschaftler und Berater der Bundesregierung begrüße ich in der Ortszeit. Schönen guten Morgen, Professor Hans-Joachim Schellnhuber.
Ja, guten Morgen.
Professor Schellnhuber, wird es immer unwahrscheinlicher, die Treibhausgasemissionen bis 2020 um knapp 37% zu reduzieren?
Ja, also generell ist es so, dass mit jedem Tag, der verstreicht, es schwerer wird, ein ehrgeiziges Ziel zu erreichen. Aber generell bin ich nicht so pessimistisch. Ich war gestern bei einem großen Energie- und Klimakongress, den Nordrhein-Westfalen veranstaltet hat. Und Nordrhein-Westfalen muss ja über 40% zu diesem ehrgeizigen Ziel von Meseberg beitragen. Und dort wurde doch eine sehr konsistente Strategie vorgelegt, wie man eben durch einen Mix aus Energieeffizienz, erneuerbare Energien, die man fördert, und dann auch verschiedene neue Technologien das Ziel eben doch erreichen kann. Es wird sehr kompliziert sein, vor allem wenn die Juristen und Wirtschaftsleute drüber geschaut haben. Aber ich denke, dass wir eine faire Chance haben, das ehrgeizige Ziel zu erreichen.
Sie haben ja eben schon einige Knackpunkte angesprochen, die Energieeffizienz, auch den Verkehr und die fossilen Kraftwerke, worum es ja gestern auch in Essen ging. Kann man denn auf Kohlekraftwerke künftig verzichten?
Die Kohle ist im Gegensatz zu Gas und Öl ein fossiler Energieträger, der im Prinzip noch sehr lange von der Menschheit genutzt werden könnte. Im Prinzip würden bei jetzigem Energieverbrauch der Menschheit die Kohlevorräte noch so um die 300 Jahre reichen. Viele Länder haben auch gar keine andere Vorräte zur Verfügung. Insofern dreht sich alles um die Frage, ob die Kohle klimaneutral verwendet werden kann, zum Beispiel in Strom verwandelt werden kann. Das heißt, die entscheidende Frage ist, wird man Kohlenstoffabscheidungstechnologien im großen Stil einsetzen können, sodass man also dann, statt jetzt ein Kohlekraftwerk durch ein Gaskraftwerk zu ersetzen, womit man 30-40% Emissionen, CO2-Emissionen einsparen könnte, dann quasi 95% einsparen könnte, wenn man nämlich diese Abscheidungstechnologie dann in Gang bringt. Die Frage ist, zu welchen Kosten geschieht das? Im Prinzip ist es fürs Klima die bessere Technologie.
Nun ist wirklich die Frage, was von einem solchen Angebot der Industrie, Vattenfall macht das ja in Brandenburg in einer Pilotanlage in Spremberg, also Kohlendioxid aufzufangen, auszufiltern und dann womöglich unterirdisch zu speichern. Da sagt Greenpeace dazu, das sei alles ganz große Augenwischerei, weil dazu noch mehr Energie notwendig sei und das Ganze außerdem nicht richtig sicher ist.
Der Energieaufwand erhöht sich natürlich, die Kosten erhöhen sich auch, vielleicht in der Größenordnung von 30%. Aber schauen Sie sich die Schwankungen am Ölmarkt an etwa. Es ist so, dass wenn man die Technologie vernünftig in Gang bringt, dass man zwar dann insgesamt mehr fossile Brennstoffe verbrennen muss, um die gleiche Energiemenge zu produzieren, aber wenn fast alles CO2 abgeschieden wird, dann hat man natürlich das Klima sehr wohl etwas erreicht. Die Gretchenfrage wird in der Tat sein, ob die geologischen Formationen, die man jetzt fieberhaft versucht ausfindig zu machen, ob die sicher genug sind, ob die einem Goldstandard genügen, dass nämlich auch in 100 Jahren oder 1000 Jahren nicht mehr als 1% des CO2 wieder entweicht. Das ist jetzt die große Frage und es ist so, dass wir auch insgesamt in den nächsten 10 Jahren hier das Entstehen einer ganz neuen Infrastruktur wahrscheinlich.
Nun sprechen Sie ja gerade auch über wirklich nachhaltiges Wirtschaften, was die Energie angeht in diesem Fall. Heute beginnt ja der Kongress in Berlin zum Thema nachhaltige Entwicklung in ganz Europa. Wenn man sich über diese Zeiträume verständigt, also denkt in 100 Jahren und gleichzeitig aber sagt, ach, die Nachtspeicheröfen, die schmeißen wir trotzdem noch nicht raus, die können peu à peu ausgetauscht werden. Ist das dann entschieden genug, was die Bundesregierung jetzt will?
Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Wir reden wirklich über ein Jahrhundertproblem und gleichzeitig wagen wir es vielleicht nicht, an die Nachtspeicheröfen herangehen, die ja ein etwas bizarres Geschenk der 70er Jahre sind, wo man auch durch Studien zeigen kann, dass eben ein Austausch natürlich eine ganze Menge für die Energieeffizienz bringen würde. Da ist die Politik einerseits natürlich noch zu kleinmütig, aber das hat die Politik generell an sich, weil sie ja nun auch Wahlen gewinnen muss und ohne gewonnene Wahlen kann man seine Macht nicht nutzen. Also es wird wahrscheinlich so ein Wechselspiel geben müssen zwischen einer kritischen Öffentlichkeit, unterstützt durch die Medien, die Wissenschaft, die auf die besten Optionen hinweist und der Politik, die natürlich immer wieder ein bisschen gedrängt werden muss, einen Schritt mehr zu tun. Im letzten Jahr sind große Schritte getan worden. In diesem Jahr wird vielleicht wieder die Kleinmütigkeit ein bisschen stärker obsiegen. Und im nächsten Jahr machen wir dann wieder einen größeren Schritt. Aber insgesamt glaube ich schon, dass sich die Einsicht durchsetzen wird, dass wir, um den Klimaschutz und die Energiesicherheit zu gewährleisten, ja, die Moderne neu erfinden müssen.
Sie sind ja ein Berater der Bundesregierung von der wissenschaftlichen Seite. Wenn Sie jetzt mal ganz radikal einen Ratschlag an die Kanzlerin weiterleiten würden, die Sie ja auch gelegentlich sprechen.
Also generell ist es so, dass eine Reihe von technologisch radikalen Neuerungen angedacht werden müssen. Es geht in der Tat über die Nachtspeicheröfen hinaus. Das eine könnte sein Solarstrom aus der Sahara etwa, könnte auch Wasserstoff produzieren, nicht, und dann nach Europa schicken in diesem Fall. Die Solarthermie würde ein fast unbegrenztes Potenzial bereitstellen in Nordafrika für die europäische Energieversorgung. Das ist das eine. Man wird bei der Elektromobilität riesige Fortschritte machen müssen, das heißt die richtigen Batterietechnologien, sodass man vom Explosionsmotor endlich wegkommt, den wir seit 100 Jahren für unsere Individualmobilität benutzen. Man wird Häuser in Zukunft nicht als Energie senken, sondern Quellen fahren müssen. Das heißt, das Positiv-Energiehaus ist keine Utopie, also ein Haus, das nicht nur Energiedienstleistungen für seine Bewohner bereitstellt, sondern sogar noch Energie ans Netz abgibt. Das ist durchaus vorstellbar. Ne? Es gibt eine Reihe von großen Fortschritten bei der Nutzung von Biomasse. Biosprit ist wahrscheinlich eine Sackgasse, aber Biomasse könnte man sehr wohl auf intelligente Weise nutzen. Das heißt, es ist so, dass wir eine Reihe von technischen Durchbrüchen brauchen und dafür wird man auch, haben Sie völlig recht, da muss die öffentliche Hand mutige Industriepolitik betreiben.
Vielen Dank. Das war Zukunftsmusik von Professor Hans-Joachim Schellenhuber. Er ist Berater der Bundesregierung und Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Ich bedanke mich für das Gespräch in der Ortszeit.
Dankeschön.